Also die buddhistischen Schulen haben sehr große Anstrengungen unternommen, diese Lehren vom Buddha so zu systematisieren, um Zusammenhänge einfach klarer zu machen. Und daraus sind dann die berühmt-berüchtigten Listen entstanden. Jeder, der sich mit Buddhismus beschäftigt, weiß, es gibt unendlich viele Listen. Ich lerne die nie auswendig. Ich weiß immer, wo die stehen und dann gucke ich da immer nach. Mir sonst zu schwierig. Ich bin nicht so ein guter Lerner in dieser Hinsicht. Und da gibt es eben 7 Arten von Karma. Eigentlich ist das immer dasselbe Karma, weil es ist immer eine Handlung. Sie wird nur unter unterschiedlichen Blickrichtungen geguckt. Und man kann das unterteilen, das Karma oder die Handlung. Ich zähle die 7 Dinge jetzt mal auf. Man kann es sehen unter dem Blickwinkel des ethischen Status. Durch das Tor, durch das es vollzogen wird, also die Handlung. Durch die Angemessenheit der Erfahrung, die daraus erwächst. Nach dem Zeitpunkt, an dem die Wirkung eintritt. Nach der Reihenfolge, in der die Wirkung eintritt. Nach der Funktion, die das hat. Und nach der Daseinsebene, auf der das Karma reift. Also wo die Folgen einer Handlung eintreten. Ich komme da jetzt so im Einzelnen drauf zu sprechen. Also der ethische Status einer Handlung bestimmt sich nach der Geisteshaltung, die der Handlung zugrunde liegt. Also welche Motivation haben wir, mit der wir eine Handlung begehen? Und die Geisteshaltung kann hilfreich oder weniger hilfreich sein. Sie kann hilfreich sein, um spirituelle Fortschritte zu machen oder uns von spirituellen Fortschritten abhalten. Sie kann von Mitgefühl geprägt sein, von Großzügigkeit, von Klarheit oder aber von Gier oder Hass oder Verblendung. Wenn ich jemand etwas gebe, nehmen wir mal, ich schenke jemandem etwas, da muss man sich immer fragen, welche Geisteshaltung steckt denn dahinter, wenn ich das tue? Gebe ich jemandem etwas einfach, weil ich das möchte, oder erwarte ich etwas dafür? Erwarte ich ein Dankeschön? Erwarte ich, dass sich die Person, der ich etwas gegeben habe, verpflichtet fühlt, mir auch irgendwann etwas zu geben? Das ist dann immer so bei Weihnachten so, ne? Wer hat das größere Geschenk und wieso hast du mir sowas Großes, jetzt fühle ich mich verpflichtet, ich habe jetzt nur sowas Kleines. Das sind so die Probleme, die dann auftauchen. Das ist dann keine echte Großzügigkeit. Die Geisteshaltung, die dahinter steckt, ist eigentlich eine andere. Ich erwarte etwas dafür zurück. Also bei allem, was wir tun, müssen wir immer genau hingucken, warum tue ich das, was ich da tue. Und da sind dann die ethischen Vorsätze der Buddhisten eine ganz gute Richtschnur. Schauen wir uns nachher noch an. So zum Schluss. Also das Tor meint, wie wir handeln, mit Körper, mit Rede oder mit Geist. Die ersten beiden sind relativ leicht zu verstehen. Da haben wir auch gleich im Hinterkopf, dass das eine Handlung ist. Ja, wenn ich jemanden trete, ist das eine unethische Handlung. Die mache ich dann mit meinem Körper. Wenn ich jemanden anschreie, ist das eine unethische Handlung und die mache ich mit meiner Sprache. Aber wie ist das mit dem Geist? Handle ich auch mit meinem Geist? Niemand sieht das doch, was ich so denke. Wäre schrecklich, ne? Wenn jetzt hier alle Gedanken lesen könnten und jetzt wüssten, was in meinem Kopf losgeht. Aber dennoch, alles, was ich denke, hat einen Einfluss. Wir bereiten in unserem Geist immer das vor, was entweder hinterher aus unserem Mund oder durch unsere Hände geschieht. Ja. Und was in unserem Geist geschieht, was wir denken, ist karmisch relevant. Wenn ich jemandem Übles wünsche in Gedanken, hat das einen Effekt. Ich muss das Üble nicht tun. Es reicht aus, wenn ich das da oben denke. Es gibt da noch eine Abstufung, also es ist schon etwas unterschiedlich, ob ich jemanden umbringen möchte, so im Geiste, oder ob ich es tatsächlich tue. Also da ist auch noch ein Unterschied dazwischen. Aber die Geisteshaltung ist eben entscheidend und karmisch relevant. Wenn ich ein Insekt töte, weil ich auf einen Stein trete und unter dem Stein ist das Insekt, dann ist das karmisch nicht relevant. Wenn ich das Insekt aber töte, weil mich das nervt, hat das eine karmische Relevanz. Also man muss immer darauf achten, was im Geist geschieht. Das dritte war ja die Angemessenheit der Resultate. Wir haben so ein bisschen was davon in dem Zitat vom Buddha gerade gehört. Also wenn ich willentlich andere Wesen verletze, wird das negative Folgen für mich haben, weil mein Geisteszustand negativ ist. Und mir wird diese Art zu handeln vielleicht sogar zur Gewohnheit. Wenn ich das immer wieder, immer das Gleiche denke, tue ich es irgendwann auch. Und man kann diese negativen Auswirkungen manchmal an den Gesichtern ablesen. Ja. Ständig unzufriedene Menschen lächeln sehr selten. Man kann das vielleicht so zusammenfassen: Was wir anderen Menschen antun, tun wir auf lange Sicht uns selber an. Menschen, die im Schlachthaus arbeiten, oder besser gesagt arbeiten müssen, werden davon krank, körperlich und psychisch. Sie üben den Beruf in der Regel nicht ein Leben lang aus. Wir sind, wenn wir Fleisch essen, aber mitverantwortlich, dass es solche Arbeitsplätze gibt. Insbesondere, wenn das Fleisch dann auch noch billig sein soll. Also die Auswahl meiner Nahrung ist eine willentliche Handlung und hat eine ethische Dimension. Deshalb bin ich Vegetarier. Also manchmal können auch Alltagshandlungen, die uns so selbstverständlich von der Hand gehen, wenn man genauer hinguckt, eine sehr große ethische Dimension haben. Man muss nur das Bewusstsein mal dafür schärfen, dass das so ist. Gucken wir mal uns den vierten Punkt an, also zum Zeitpunkt. Man kann das Karma danach einteilen, ob es in diesem Leben reift oder in einem späteren seine Wirkung entfaltet. Oder ob es auch gar nicht zu einer Wirkung kommt, weil die Bedingungen einfach nicht vorhanden sind. Oder ob der Einfluss einer anderen Handlung einfach überwiegt. Es gibt also auch Handlungen, deren Wirkung wir nicht erleben. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass ich das beurteilen kann. Also welche Handlungen von meinen Handlungen Folgen haben und welche nicht. Deshalb helfen uns einfach die ethischen Prinzipien. Ich kenne die Bedingungen in der Zukunft nicht, also weiß ich nicht, ob das, was ich jetzt tue, in der Zukunft auch tatsächlich die Wirkung hat, die man erwarten könnte oder nicht. Und dann unterscheidet man noch zwischen gewichtigen Todnahmen und gewohnheitsmäßigem Karma. Gewichtiges Karma ist im negativen Hinsinn zum Beispiel ein Mord. Also wenn ich einen anderen Menschen umbringe, hat das einen sehr, sehr starken Einfluss. Meditation auf der anderen Seite hat einen sehr positiven Einfluss, ist eine sehr positive Handlung. Todnahes Karma bedeutet, dass es sehr wichtig ist, in welchem Geisteszustand befinde ich mich, wenn ich sterbe. Und gewohnheitsmäßiges Karma bedeutet, dass Dinge, die wir oft tun, einen größeren Einfluss haben als Dinge, die wir nur gelegentlich tun. Also Gewohnheiten, die wir ausbilden im Laufe unseres Lebens, ja, die bekommen einen immer stärkeren Einfluss. Und um das Ganze vollständig zu machen, gibt es dann noch das Restkarma, also alles, was man da nicht so jetzt einordnen kann, das läuft dann unter Restkarma. Ja. Dann die Funktion von Karma. Karma kann reproduzierend sein, unterstützend, unterdrückend oder zerstörend. Reproduzierendes Karma ist das, was uns einfach in ein neues Leben bringt. Wir erlangen eine neue Existenz im Grunde genommen, wenn man das so sagen kann, weil wir das eigentlich wollen, weil wir es gewohnt sind. Wenn wir sterben, schwinden die Sinne, wir hören nichts mehr, wir sehen nichts mehr, wir schmecken nichts mehr, wir fühlen nichts mehr. Unser Bewusstsein ist aber letztendlich gewohnt, über unsere Sinne mit der Welt zu kommunizieren. Und für das Bewusstsein ist das ein Schockzustand, wenn das plötzlich nicht mehr geht. Also versucht das Bewusstsein, so schnell wie möglich wieder in diese Richtung zu gehen, sich eine neue Existenz, so zu, in Anführungszeichen, zu suchen. Deshalb werden wir wiedergeboren, weil wir eben das gewohnt sind. Also unterstützendes Karma ist das, was Neigungen, die wir haben, fördert. Ja? Also alle die Handlungen, die wir machen, die unsere Neigung, die wir sowieso haben, füttern. Das ist sozusagen unterstützendes Karma. Und unterdrückendes Karma sind solche Handlungen, die dafür sorgen, dass wir negative Tendenzen in uns ausgleichen können. Also wenn wir beispielsweise Großzügigkeit üben, ja, unterdrückt diese Übung der Großzügigkeit die Seite der Gier in uns. Ja, wir sind ja nicht immer gleich in unseren Absichten. Ja, wir haben eine gierige Seite, wenn hier Schokolade stände, das ist so meine schwache Seite, dann wüsste ich ganz genau, was passiert. Ja. Aber ich habe auch eine großzügige Seite. Ich habe beides. Eine gierige Seite. Es gibt Dinge, von denen kann ich mich leicht trennen und Dinge, da fällt es mir doch ein bisschen schwerer. Aber man kann das ein oder andere üben. Okay. Und die letzte Klasse, die siebte, ist die Daseinsebene, auf der das Karma letztendlich reift, also wo die Folgen der Handlung eintreten. Und das hängt natürlich eng mit der Wiedergeburt zusammen. Ja, in welcher Existenz finde ich mich wieder? Oder mein Bewusstsein oder das Bewusstsein ist immer ein bisschen schwierig, das sprachlich auszudrücken, ja, ohne dass man da in Komplikationen gerät. Also werde ich als Mensch wiedergeboren oder vielleicht in einer anderen Welt, in einer anderen Existenz? Im Buddhismus gibt es neben der Menschenwelt noch andere. Es gibt hier eine Existenz der Götter und so weiter.